Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil von Unterscheidungen der Geister. Manche sind, glaube ich, abgesprungen, aber man kann es nachhören, auch das, was man verpasst hat noch. Ich wiederhole jetzt nicht, was wir schon hatten, sondern mache unmittelbar weiter. Es wird heute der praktischste Teil aller Voraussicht nach. Wer die Gliederung hat, ich bin beim Punkt 5. Wie können wir geistlich unterscheiden? Also wie kommen wir dahin, notwendige geistliche Unterscheidungen treffen zu können? Und dazu gehört mehreres, nicht nur ein Charisma der Geisterunterscheidung. Es gibt sehr allgemeine Kriterien, von denen ich der Meinung bin, die sollten jedem vertraut sein, die sollte jeder anwenden können. Es gibt so etwas wie ein geistliches Gespür, das sich durch Übung und Erfahrung und Reifung immer feiner entwickelt, sollte auch jeder haben. Und es gibt spezielle Unterscheidungsgaben, die, wie gesagt, an der Stelle der 1. Korinther 12 interessanterweise im Plural stehen. Unterscheidungen der Geister. Ich sage, es ist ein Gabenpaket, nicht nur eine Gabe oder dass die Gabe immer auf gleiche Weise wirken müsste, sondern das kann durchaus unterschiedlich erlebt und erfahren werden. Da gibt es Varianten davon zumindest. Allgemein muss ich sagen, dass nach meinem Eindruck das Unterscheidungsvermögen in unseren Gemeinden nicht so sehr toll ausgeprägt ist. Zumindest was ich kenne, würde ich eher sagen, ist es sehr schlecht bestellt. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr schlimmer und auch ein gefährlicher Zustand. Also in der Kirchgemeinde, aus der ich komme, wo ich Dienst tut, würde ich schätzen, liegt der Anteil derer, die einigermaßen geistlich unterscheiden können, so im einstelligen Prozentbereich. Und ein Charisma der Geisterunterscheidung. Also wenn ich jetzt die Christen anschaue, die ich persönlich kenne, es gibt viele große Gestalten, die das von sich sagen und so, das mag auch alles stimmen, aber die ich persönlich kenne, wo ich eine Beziehung habe, die ich tiefer kenne, da würde ich sagen, ich kenne eine Person, die so ein Charisma der Unterscheidung hat, das auch geprüft ist und von anderen bestätigt ist, und ich kenne noch eine Person, bei der sich so etwas sehr stark im Entwicklungsprozess befindet, wo das reift und unsichtbar wird. Vielmehr eigentlich kenne ich da nicht. Gibt sicher noch mehr. Wer diese Gabe hat, wird das in der Regel nicht rausposaunen und vor sich hertragen. Es ist eher eine ganz stille Gabe im Hintergrund. Natürlich gibt es einiges an Christen, die ein ganz gutes, gesundes, geistliches Gespür haben für geistliche Wirklichkeiten. Das sollte auch der Fall sein. Und wie gesagt, die Übergänge sind meiner Ansicht nach fließend. Also da zu sagen, das ist ein geistliches Gespür, das ist ein Charisma, ich wage mir jetzt nicht die Grenze direkt zu ziehen. Wie können wir unterscheiden? Ich möchte zunächst drei allgemeine Kriterien nennen. Das eine ist natürlich anhand der Schrift. Fromme Aussagen müssen anhand der Bibel überprüft werden. Geist Gottes hat die Schrift selber inspiriert und eingegeben, und wenn er heute etwas äußert, dann wird er dem, was er inspiriert hat, nicht widersprechen. Es gibt eindeutige Gebote und Richtlinien, an denen nicht zu rütteln ist. Beispiel: der Leiter eines kleinen christlichen Werkes, der sehr beeindruckend ist für mich oder war, hört Gott reden. Wenn du deiner Berufung wirklich folgen willst, dann musst du dich von deiner Frau scheiden und deine Sekretärin heiraten. Und hat er noch Bibelstellen dazu. 5. Mose steht irgendwo, du sollst nicht Schwanz sein, sondern Kopf. Ich habe dich berufen, Kopf zu sein, nicht Schwanz. Das ist Israel gesagt, aber er hat es für sich gehört. Und so. Und er teilt das dann auch der Sekretärin mit. Die waren zu einem Einsatz in einer sehr einsamen Gegend, wo sie völlig alleine auch waren. Und natürlich hört sie dann Gott in der Zeit auch reden, ja, das ist Gottes Wort, ich soll ihn heiraten. Das haben die auch gemacht. Die haben mir ziemlich übel genommen, dass ich dagegen gesprochen habe oder dass ich gesagt habe, ich kann das nicht sehen, dass der Geist Gottes entgegen seinem Wort redet. Man kann das nicht hindern. Sie sind ihren Weg gegangen. Allerdings muss ich auch sagen, von den großen Visionen, die er hatte und das, dem, was er aufbauen wollte, was seine Berufung war, von der er meinte, dass er sie hätte oder auch hatte, ist nicht eins wahr geworden. Nicht eins. Also wenn jemand den Geist, und der hat den Geist Gottes staunend gehört, was er redet, und das war sehr beeindruckend, ich will das auch nicht alles bestreiten. Ich will nur sagen, wenn so ein Eindruck kommt oder so ein Impuls, kann ich nicht sehen, dass das vom Geist Gottes wäre. Da muss man gar nicht das Charisma der Geisterunterscheidung haben, da reicht es, die Bibel zu kennen. Ja? Daran ist nicht zu rütteln. Es muss zumindest in den Rahmen der Bibel passen. Ja? Es muss nicht alles ausdrücklich, wörtlich in der Bibel stehen. Es wird zum Beispiel nie berichtet, dass Jesus gelacht hätte. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wenn in der Gemeinde gelacht wird, das ist von unten oder kann nicht von Jesus sein, halte ich das für schwierig. Ich denke nicht, dass es der Bibel widerspricht, zu lachen. Man muss also für eine Unterscheidung der Geister das Ganze der Bibel erfasst haben und auch den Geist erfasst haben, in dem die Bibel geschrieben ist. Das ist dann auch schon Übergang zu den Gaben. Also ich bin im Zug gefahren, als ich studiert habe, mit einem, der war Pfingstler, der hatte in Buko studiert und erzählte mir, es gibt eine pfingstliche Gruppierung, das sind die Knöpfler. Die lehnen also Reißverschlüsse ab, weil Jesus keinen Reißverschluss getragen hat, sondern tragen nur geknöpfte Kleidung. Kann man alles machen. Aber ich denke, so biblisch müssen wir jetzt nicht sein. Ja? Also wenn man das unter biblisch versteht, muss in der Bibel stehen, dann habt ihr mich missverstanden. Ja, ich habe nichts gegen Knöpfe, aber dort wird es kindisch oder unreif oder gesetzlich oder wie auch immer. Das meine ich nicht mit an der Bibel prüfen. Ja? Zweites Kriterium ist anhand der Frucht. Frucht heißt Wirkung, was kommt raus? Und da ist bei Prophetien bei mir ein erstes Kriterium, ganz schlicht, trifft es ein. Darf man das heute noch fragen? Also ich persönlich sammle seit 45 Jahren Prophetien, die von einer Erweckung, baldigen Erweckung in Deutschland sprechen. Die bricht also in Deutschland aus und geht in die ganze Welt. Oder wenn die Propheten ins Erzgebirge kommen, dann bricht die im Erzgebirge aus. Oder vorher war ich im Vogtland, hat das Vogtland eine ganz große geistliche Bedeutung, dass dort die Erweckung ausbricht. Und das ist hoffnungsvoll. Ich wünsche mir Erweckung. Ich möchte das. Diese vielen Prophetien haben bisher eins gemeinsam. Sie haben sich nicht erfüllt bisher. Jedenfalls kann ich es nicht sehen. Und ich möchte Erweckung erleben und dachte, ich erlebe es noch vor dem Ruhestand. Ja, möchte es langsam losgehen. Was ist das? Es sind geistliche Leute, die ich sehr achte, von denen ich nichts absprechen will. Trotzdem denke ich, dass Gottes Geist sich nicht so oft irrt wie die Propheten. Sollen wir jetzt sagen, Gott hat es nicht durchgekriegt, was er gewollt hat? Kann es sein, dass wir nicht bereit waren? Das kann immer sein, dass es nicht geben konnte, dass es mehr eine Einladung war. So verkaufen Sie es oder verstehen Sie es dann, Entschuldigung. Das ist nur eine Einladung, es muss nicht so kommen. Wenn ihr mitmacht, dann kommt das. Ihr habt nicht genug mitgemacht. Das ist die billigste Weise, das dann zu erklären. War es der Glaube des Propheten, dass er tatsächlich diesen Glauben im Herzen hat? Jawohl, Gott wird Erweckung schenken. Aber es war ein Glaube, der jetzt nicht unmittelbar aus dem Reden Gottes kam, sondern so selber sich aufgebaut hat. Man kann das auch von unten sehr aufbauen. Ich denke, Glaube kommt aus dem Reden Christi, aus dem Rema, aus dem Hören. Das ist noch was anderes. War es der Wunsch des Propheten? Wollte einfach was für das Sagen und Ermutigen? Ich weiß es nicht. Waren es fromme Geister, die das auch gerne wollen, aber die doch nicht so den unmittelbaren Anschluss an den Thron Gottes haben? Aber man darf doch mal fragen, und mich beunruhigt, wenn man nicht mehr fragen darf. Ich habe jetzt hier eine Prophetie von George Markakis aus Griechenland, der sagt, dass am 19. und 20. September eine große Veränderung in der geistlichen Welt und auch in unserer Welt stattfinden wird, mit dem Beginn des neuen jüdischen Jahres. Jetzt spricht der Herr wirklich wieder Veränderung. Die ganze geistliche Landschaft, Welt wird sich verändern. Das ist dann nicht sehr konkret, aber er nennt das Beispiel 19. September. An diesem Tag wird es eine Veränderung geben in der geistlichen Atmosphäre in der Himmelswelt. Neues wird beginnen für uns. Betet dafür. Beten ist immer gut und auch wichtiger, als wir es nehmen. Wir werden sehen. Ist bald. Ich bin im Laufe der Zeit ein bisschen ernüchtert, weil ich mich auf vieles auch zugespitzt habe, gefreut habe und es ist so nicht eingetroffen, muss ich einfach mal so sagen. Also Frucht, erstmal kommt das, was Sie sagen. Es kann auch sein, Sie haben sich in der Zeit geirrt, dass Gottes kommt, und aber haben das ja falsch vermutet oder ausgesprochen und es kommt später. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Na gut, 1000 Jahre wollte ich nicht warten. Das ist übrigens ein Geheimtipp für die, die das Kommen von Jesus voraussagen wollen. Legt bitte das Datum so weit, wenn ihr schon tot seid, damit ihr dann nicht mehr Rechenschaft geben müsst. Ja? Ist klüger. Aber man kann sich auch in der Zeit jetzt irren. Ja? Also, dass das andere stimmt, dass das durchaus noch kommt, aber dass das Zeitverständnis ein falsches war. Kann sein. Also, dass ich auch innerhalb dieser Dinge nochmal unterscheiden muss. Ich finde es gar nicht so einfach. Und ich habe nicht diese Unterscheidungsgabe, dass ich sagen könnte, bei dem war das und bei dem das. Ich weiß es nicht. Ich stelle nur fest. Und das darf man auch mal. Ja? Frucht meint aber auch, ist da Gottes Friede dabei, wenn das gesagt wird, wenn das etwas geschieht. Ich denke, Frieden ist ein Kennzeichen von Gegenwart Gottes. Bringt das näher zu Gott, was hier geschieht. Zieht es die Aufmerksamkeit auf Jesus, zieht es die Aufmerksamkeit auf Gott oder auf den, der was verkündigt oder auf irgendwelche Randphänomene oder irgendwas? Lässt der Lebenswandel des Gabenträgers das Kreuz und die Früchte der Umkehr erkennen? Sind Liebe und Demut sichtbar? Ganz wichtige Unterscheidungskriterien. Dient es dem Aufbau des Leibes Christi? Dient es der Einheit oder ist das Resultat Verwirrung und Spaltung und Streit und Bitterkeit? Wenn das die Frucht ist, dann wage ich, die Quelle anzuzweifeln. Also, ne, Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er sagt nicht an ihren Phänomenen, an ihren Redewendungen, an sonst was, an ihrer Kleidung oder keine Ahnung, ihrem Stil, sondern an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das Charakter gemeint, aber auch, ob es eintrifft, auch, ob wohin es führt, was also rauskommt bei dem Ganzen. Wie kann ich unterscheiden? Anhand von Bestätigungen im Leib Christi. Ich denke, dass ich die Gabe der Unterscheidung oder die Übung der Unterscheidung nicht alleine nur für mich ausüben darf. 1. Korinther 14 steht, von den Propheten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen darüber urteilen. Und da steht im Griechischen durchurteilen, diakrino, und das Substantiv diakrisis war der Plural von Unterscheidung der Geister. Also eigentlich sollen die ganze Gemeinde diese Gabe möglichst ausüben, jedenfalls durchprüfen, checken, und drei nur sollen reden, also mehr prüfen als reden. So lese ich das. Es sind immer mehrere, die prüfen sollen. Ähnlich 1. Thessalonicher 5, Prophetien verachtet nicht, alles aber prüft, das Gute haltet fest. Manche halten das Schlechte fest und sagen nur, was alles falsch war, das sagt Paulus nicht. Es kann Gutes drin sein, das andere legen wir einfach beiseite. Und das Gute nehmen wir. Aber es sollen Plural, die Gemeinde prüfen. Es sind immer mehrere. Es gibt dieses biblische Prinzip, dass alles durch 2 bis 3 Zeugen bestätigt sein muss. Das haben wir im Alten Testament und Paulus wendet das auch auf sich an. Ich denke übrigens, dass das sogar für Schriftstellen gilt. Ich denke, dass jede biblische Lehre, wenn was biblisch ist, dass es da 2, 3 Stellen gibt. Wir sagen, wenn jemand irgendeine Lehre oder ein Dogma aufgrund nur einer einzigen Bibelstelle aufbaut, bin ich sehr, 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 sehr kritisch. Da ist das Wort voraussichtlich schief. Ja? Wer es nur mit einer Bibelstelle begründen kann, ist meiner Ansicht nach zu 99% eine Irrlehre, was daraus kommt. Jede geistliche Wahrheit ist mehrfach biblisch bezeugt und werde ich an verschiedenen Stellen finden und dann, muss auch jede Bibelstelle im Kontext, nicht nur den Zusammenhang, sondern im Kontext anderer Bibelstellen verstehen und da muss es Bestätigung geben, weil ich sonst ja auch in der großen Gefahr bin, eine Bibelstelle falsch zu verstehen. Und wenn ich dann nur eine habe für meine Lehre, halte ich das für sehr gefährlich. Ich würde darauf nichts geben und nichts gründen. Wenn das dort schon so ist, also bei biblischen Lehren, wo man sich auf die Bibel beruft, wie viel mehr müsste es für Dinge, die von Gott sind, mehrere Bestätigungen geben? Ich rede jetzt mal besonders, wenn jemand von Gott her jemand eine Weissagung oder eine Prophetie gibt, die Auswirkungen auf sein Leben hat oder auf eine ganze Gemeinde oder Gruppe. Wenn so etwas kommt, müsste es meiner Ansicht nach mehrere Bestätigungen unabhängig voneinander von anderen geben. Dass man sie fragt und dass sie das zumindest bestätigen können, ja, dem könnte ich mitgehen, ich habe auch einen Geist Gottes, wenn der Geist Gottes auch da ist, wird es in ihnen eine Resonanz geben, dass sie mitgehen können. Oder sie haben es vielleicht sogar selber empfangen. Es muss das geben. Und ich kann jetzt nur von mir sagen, ich habe nie anders gelebt, als es darum ging, dass ich eine Berufung kriege, Pfarrer zu werden oder Stellenwechsel oder Ehe oder irgendwelche auch gravierenden Dinge. Ich habe immer, auch wenn ich in Reden Gottes hatte, manchmal dorthin oder das, ich habe immer andere gefragt und zwar ohne sie übereinander zu informieren. Und ich wollte unabhängig von denen eine Bestätigung haben, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich halte das für ganz wichtig. Und wenn ich nochmal auf die beiden zurückkomme, die sich da geheiratet haben, die haben niemanden gefragt, die haben nur Gott gehört, keine Gemeinde gefragt, keine geistliche Unterordnung irgendwo. So geht geistliche Unterscheidung nicht. Gut, das war so das Allgemeine. Und jetzt, wie können wir unterscheiden? Durch den Geist. Ein ganz einfacher Satz, Geister können nur vom Geist unterschieden werden. Wie sonst? Nicht allein vom Verstand. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist doch Verstand ganz wichtig, ja, dass ich das einfach mit benutze. Aber am Ende können Geister nur vom Geist erkannt und unterschieden werden. Da geht es nicht zuerst um Bildung oder Wissen. Es ist auch keineswegs so, dass studierte Theologen eine bessere Unterscheidungsgabe hätten als normale Christen. Ich denke eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Eine sehr grundlegende Bibelstelle ist 1. Korinther 2. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Andere Übersetzung, wir fügen Geistliches mit Geistlichem zusammen. Wir verbinden und vereinigen Geistliches mit Geistlichem. Wir beurteilen, urteilen, deuten, legen aus den Begabten das Geistliche. Ja, also Geist kann nur mit, da gibt es eine Resonanz zwischen Geist und Geist. Der natürliche, eigentlich seelische Mensch, der von der Seele nur bestimmt ist, eben nicht vom Geist. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, kann nicht annehmen, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, er kann es gar nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Es muss geistlich beurteilt werden. Es gab Leute auch im Studium, die sagten mir, Stefan, du bist doch gar nicht so dumm, wie kannst du das glauben? Das war für die zu viel. Also intelligenzmäßig konnte ich es mit ihnen aufnehmen oder war überlegen. Trotzdem habe ich dieses, wie sie denken, fundamentalistische oder einfache oder was wie Zeug geglaubt, wie es in der Bibel steht. Wie geht denn das? Ging nicht rein in den Schädel. Kann man nicht aufnehmen, wenn der Geist Gottes das nicht selber auch lebendig macht und erleuchtet. Es ist so. Und da kann man diskutieren wie ein Weltmeister. Es wird sich daran nichts ändern. Der natürliche Mensch, von der Seele bestimmte Mensch, kann das Geistliche nicht verstehen, nicht einordnen. Er wird daran scheitern. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Da ist das wieder drin. Wir sollten ein geistliches Beurteilungsvermögen haben. Wird aber doch selber von niemandem beurteilt. Auch interessant. Andere können das nicht einordnen, was er hat und wie er auf zu seinen Schlüssen kommt. Denn wer aber hat den Sinn oder des Herrn Sinn oder des Herrn Verstand erkannt, wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn, Christi Verstand. Und eine sehr starke Aussage. Wir haben den Verstand von Christus, wenn Gottes Geist uns erfüllt und uns bestimmen darf. Und Christus hat Unterschieden, das hatten wir. Also Unterscheidung durch den Geist heißt, dass ich im Geist die Dinge wahrnehme und nicht nach Äußerlichkeiten gehe. Weil Äußerlichkeiten erstmal gar nicht so viel zu bedeuten haben. Das fängt bei der Kleidung an. Christen müssen nicht eine bestimmte Frisur haben oder Kleidung und geht weiter bis zu bestimmten Manifestationen oder Phänomenen, die es sowohl im charismatischen Bereich gibt, als auch in anderen Religionen, als auch im esoterischen Bereich. Das kann genau gleich aussehen. Genau gleich. Und kann doch was ganz Verschiedenes sein von der Quelle her. Also solche Manifestationen oder irgendwelche Sachen sind überhaupt noch kein Kriterium dafür, ob etwas von Gott ist oder von der Gegenseite oder rein menschlich ist. Es kann alles dreist sein. Ich muss es innerlich mitschneiden. Ich muss es innerlich mitkriegen. Man kann es nicht an äußeren Dingen unterscheiden. Es gibt die ganz Schlauen, die sagen, wenn jemand unter der Wirkung des Geistes nach vorne umfällt, dann ist es von Gott, weil das in der Bibel steht. Wenn er nach hinten fällt, dann ist es vom Teufel, weil es da fragwürdige Stellen der Bibel gibt. Ihr lieben Leute, so blöd ist der Teufel nicht. So blöd nicht. Höchstens manche Christen, die sich eine Unterscheidungsgabe anmaßen. So geht's nicht. Ich kann das nicht am Äußeren festmachen. Sondern ich kann Geistliches nur im Geist prüfen und erkennen und unterscheiden. Das ist ein innerer Vorgang, kein äußerer. Unterscheidungen der Geister, dass wir es differenzieren. Zu diesem im Geist unterscheiden gehört dieses geistliche Gespür, von dem ich schon gesprochen habe, Hebräer 5, dass man bestimmte Dinge einfach merkt. Oder ich sage mal so, wenn der Geist Gottes in mir lebt und ich mit ihm lebe, dann wird der Geist Gottes in mir auf bestimmte Dinge reagieren. Er wird sich über manches freuen und er wird über manches unruhig werden oder über manches traurig werden oder ärgern. Und das kann man mitkriegen. Man kann es vielleicht nicht erklären, aber man spürt es. Und da ist wieder, dass man die Grenze zwischen geistlichem Gespür und einer Charisma-Unterscheidung, denke ich, so scharf nicht ziehen kann. Die Dinge, die ich jetzt dann nennen werde, bei den Gaben, könnten auch auf ein geistliches Gespür einfach zutreffen oder ich nenne es mal geistliche Intuition. Natürlich kommt dazu, wer ein bisschen geschult ist in Theologie und da bestimmte Begriffe kennt, der durchschaut manches leichter, wenn bestimmte Begriffe von irgendwelchen Leuten fallen, dann weiß ich, was sie damit verbinden, was ein Laie nicht weiß. Ja, und von daher habe ich dort an der Stelle meine schärfere Unterscheidung, weil ich studiert habe und das System dahinter kenne. Aber das ist noch nicht die eigentliche innere Unterscheidung. Vernunft und Verstand schadet also nichts, aber sie sollten unter die Herrschaft des Geistes Gottes gestellt werden. Das ist jetzt ganz wichtig, dass unsere auch Vernunft sich Gott unterordnet und dass wir nicht die eigene Vernunft zum Maßstab machen und denken, dort könnten wir unterscheiden, das können wir nicht. Ich sage nochmal, der Geist unterscheidet und dem muss die Vernunft untergeordnet sein. Verrate euch was Gefährliches. Nachdem ich mit dem Theologiestudium fertig war, bin ich zu meinem Seelsorger gegangen und habe das Ganze Gott zurückgegeben und habe mich von bestimmten Methoden, die dort betrieben werden und so weiter, losgesagt, wie von einer okkulten Geschichte. Und das Interessante war, dass mein Seelsorger, der kein Theologe ist, war Handwerker, ne? Also ein ganz normaler Mensch. Es ist gut, mal zu normalen Menschen zu gehen. Der hat gespürt bei den Namen der einzelnen Dozenten, was dort los war. Das konnte er nicht wissen. Und er wusste, wo es dort Widerstand gab, wo es Schwieriges war und wo es einigermaßen okay war. Das hat er mir wiedergespiegelt. Ja, und ich habe dort eine Lossage vollzogen und alles wirklich unter die Herrschaft Gottes gestellt, dass er darüber verfügen soll, dass auch das Gute, was ich gelernt habe, geheiligt wird, dass Gottes Geistes benutzt, damit mein inneres Urteilsvermögen und so die Dinge nicht versaut bleiben oder werden oder wie auch immer. Ja? Es muss alles, die ganze Vernunft, Theologie, alles unter die Herrschaft des Geistes gestellt werden, damit der Geist dann auch den Verstand gebrauchen kann, um zu unterscheiden. Und dann wächst man natürlich auch mit Erfahrung. Wer manche Dinge schon öfter mitgemacht und erlebt hat, der durchschaut schneller, wohin bestimmte Dinge führen. Das ist auch klar, oder was dahinter steckt. Also ich leide unter manchen Macken jetzt, die das Älterwerden mit sich bringt. Aber ich registriere auch, dass eine gewisse Erfahrung oder Reifung durchaus Vorteile hat. Ja, und dass man da gelassener oder anders oder besser umgehen kann. Das ist auch schön. Kommen wir jetzt zu den Gaben der Unterscheidung. Sagt er, die können sehr verschieden sein, sich verschieden äußern. Und ein Grundprinzip, was wir verstehen müssen, wäre, Gott kann nur das benutzen, was wir haben oder was vorhanden ist. Was denn sonst? Ich illustriere es mal an unserer H4. Wir haben in Lengefeld die H4, die höchst heilige hohe Hildebrandorgel. Die steht auf einem Sockel, ist hoch, ist oberst an der Stelle, ist für viele das Allerheiligste und ist auch höher gestimmt, dass man nicht mitsingen kann, auch nicht mitspielen, aber ist historisch. Also wenigstens H4. Die ist ganz gut, die klingt super, ich mag sie. Die hat da noch eine Hülle drumherum, das ist die Kirche, ja. Aber das Eigentliche ist diese Orgel. Die Kirche wurde dann renoviert, damit die Orgel schön erhalten bleibt und kein Dreck wieder reinkommt. Ist auch gut für die Kirche gewesen, für die Hülle. Also wir haben dieses Allerheiligste, H4. Die hat bestimmte Register und bestimmte Tasten. Die kann jeder benutzen. Wenn man genau hinguckt, die letzten beiden Töne, kommt D und dann gleich C. Es fehlt das Cis. Hat man gespart, um es ein bisschen kürzer zu machen. Es gibt andere Orgeln, da geht es gleich von unten dann vom F zum C. Da fehlen Tasten. Da könnte Johann Sebastian Bach kommen, da könnte Matthias Eisenberg kommen, da könnte Koopmann kommen, der da war. Er kann das Cis nicht spielen, das Tiefe auf der Orgel, weil es nicht da ist. Er kann nur die Register nehmen, die da sind, und die Tasten spielen, die da sind. Diese Orgel wird immer nach Orgel klingen. Kann man machen, was man will. Er kann Erstklässler seine Hände drauf knallen und irgendwas machen, es wird immer noch nach Orgel klingen. Ich kann, wenn ich unten sitze, einigermaßen unterscheiden, wer oben Orgel spielt. Einfach an der Art, wie er das macht. Manche spielen schneller, manche langsamer, manche spielen depressiv, manche spielen fröhlich, manche rhythmisch, manche können keinen Rhythmus. Sehr unterschiedlich. Ja, ist so. Und ich kann an der Art, wie gespielt wird, unterscheiden, wer da dran sitzt, auch wenn ich ihn nicht sehe. Aber es ist immer dieselbe Orgel. So. Und ich sage mal ganz ketzerisch, ob Gott drauf spielt oder der Teufel oder ein Mensch, es wird immer nach Orgel klingen. Versteht ihr das Prinzip? Wenn wir das jetzt auf uns Menschen anwenden, wir haben bestimmte Bereiche, wo wir Wahrnehmungen haben, wie wir Dinge empfinden, wie wir was registrieren, das sind so unsere Register und unsere Tasten. Damit empfinden wir die ganz natürlichen Sachen, die ganz normalen Sachen und auch das Geistliche. Was soll Gott denn nehmen? Er kann nur das nehmen, was wir haben. Und es gibt Leute, die sind auf manchen Sachen, da fehlt eine Taste, das ist bei denen ja ausgeprägt, nicht so schlimm, es gibt noch andere. Gott wird sich das Instrument, den Menschen so nehmen, wie er ist. Und er wird das benutzen, wie er schöpfungsmäßig auch von ihm konstruiert ist, angelegt ist, was bei ihm ausgeprägt ist. Und er wird das gebrauchen, um seine Gaben dort hineinzulegen. Nichts anderes. Es wird dort nichts, um was völlig, die Orgel wird nie nach Harfe klingen. Oder so. Ja? Nach Trompete ein bisschen, wenn das ein Register gezogen wird. Aber Harfe kriegt sie nicht hin. Und wir werden auch nur das empfinden oder merken, was unseren normalen Empfindungen oder Möglichkeiten entspricht. Ja? Und deswegen kann das so normal sein. Oder kann die Gabe der Unterscheidung ganz normal wirken und man muss dann erstmal registrieren und mitkriegen, hier manifestiert sich diese Gabe. Das bedeutet jetzt etwas Geistliches, was ich hier gerade empfinde. Also nochmal, Gottes Geist kann und wird nur das benutzen, was bei uns Menschen schöpfungsmäßig vorhanden ist. Das kann rein körperlich sein. Wir haben da 5 Sinne. Tastsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn, Augen, Ohren. Das wird Gott gebrauchen. Es kann sein, ich bin irgendwo, erlebe etwas und es wird scheinbar heller vor meinen Augen. Obwohl keiner den Dimmer hier dreht. Kann sogar bei geschlossenen Augen passieren. Wird plötzlich heller oder es wird dunkler. Das könnte das Wirken einer Unterscheidungsgabe sein, dass ich hier merke, hier ist Gott am Werk oder hier sind dunkle Mächte am Werk. Könnte sein. Kann auch sein, ich habe ein Kreislaufproblem, wird es dunkler und ich sehe Sternchen. Ja? Muss ich wieder unterscheiden. Aber Gott wird das benutzen. Oder man guckt jemanden an und sieht bei dem anderen was, man kann gar nicht sagen, was man sieht in den Augen oder um die Augen herum, manche nicken, ihr kennt's, sieht man entweder Licht oder Dunkelheit irgendwie. Man kann es gar nicht erklären, aber irgendwie hat es was mit Augen zu tun. Oder man hat Bilder. Die habe ich auch in der Fantasie. Also wenn ich an Schule denke, steht bei mir ein rotes Schulgebäude vor Augen, weil ich dort als Kind reingegangen bin. Das ist überhaupt nichts Besonderes, darf auch so sein. Natürlich kann auf einmal auch ein Bild kommen, wo ich jetzt gar nicht dran denke, und das kann in Reden Gottes sein und er zeigt da was. Er benutzt aber dasselbe Vorstellungsvermögen, dieselbe Fantasie oder wie ich das nennen soll, das ist es nicht anders. Es kann nochmal stärker sein, es könnte wie im Kino sein, es könnte wie eine Ekstase sein, was weiß ich denn alles. Aber das kann so ganz völlig normal sein. Man sieht was vor sich. Es kann sein, man riecht plötzlich was. Ich kenne Menschen, die sitzen im Gottesdienst und plötzlich stinkt das furchtbar. Und dann sind die ganz irritiert, was ist denn das jetzt? Wenn sie klug sind, fragen sie andere, riecht sie das auch? Nee. Du? Nee. Wir müssen entscheiden, habe ich es gerade, kriege ich eine Psychose oder rieche ich hier eine finstere Macht oder auch einen Wohlduft Gottes? Bei manchen ist der Riechsinn, riechen die Geister oder den Geist Gottes, gibt es. Und da braucht es dann eine gewisse Erfahrung oder auch Austausch mit anderen. Vielleicht hat ein anderer nicht gerochen, aber hat was gesehen oder hat was gespürt, dass man sich dort austauscht, um mitzukriegen, was ist das jetzt? Und dann kann man hineinwechseln und mit der Zeit merken, wenn ich das und das rieche oder so, könnte das und das vorliegen. Es kann auch mal tatsächlich was sein, dass einer Schwefel verbrennt im Haus. Nicht? Das ist kein Dämon, sondern war es ein Jungenstreich. Es kann genauso riechen. Aber Gott kann nur das benutzen, was wir haben. Es kann ein Kribbeln geben. Oder ein Zittern. Kann vom Kreislauf kommen, kann sein, man kriegt Parkinson. Und es kann sein, der Geist Gottes oder finstere Mächte machen sich so bemerkbar. Ich muss wieder reinwachsen, zu unterscheiden, was ist das? Es kann ein Wärmegefühl kommen. Das könnte auf Gegenwart Gottes hindeuten. Es könnte ein Kältegefühl kommen. Es ist eigentlich geheizt, aber plötzlich friert man und wird ganz kalt. Könnte auf die Anwesenheit von Totengeistern hinweisen oder auf Finsternis. Könnte. Oder man kriegt Fieber und wird krank. Kann auch sein. Ja, aber es ist dieselbe, erstmal dieselbe Empfindung. Inneres Vibrieren könnte auch auf Finsternis hindeuten. Oder schüttelt einen. Oder man sieht plötzlich schlechter, wird unscharf. Ich hatte mal so eine Strecke, wo ich noch keine Brille hatte. Und in bestimmten Situationen sah ich schlechter als sonst. Und dann habe ich gemerkt, das waren immer Situationen, wo offenbar Finsternis am Werk war. Die hat diese Schwachstelle, irgendwie hat die da reagiert. Durch die Brille ist es jetzt korrigiert, da merke ich es nicht mehr übersehen. Aber es war mal eine Zeitweise, war da eine Unterscheidung durch sowas. Habe ich eine Weile gebraucht, um das zu merken, womit das zusammenhängt. Es kann ein Druck sein, den man empfindet. Es kann sein, man wird plötzlich schlagartig müde. Und nicht, weil man überarbeitet ist. Auch da kann man krank werden, aber das kann ein ziemlich sicheres Zeichen sein, dass das hier dunkle Mächte da sind. Auch dämonisch belastete Menschen werden unter geistgewirkter Verkündigung oft müde oder auch unruhig. Ja, die schlafen ein, sobald man von Jesus redet oder so, gibt es. Ich nenne was ganz Blödes und Peinliches. Es kann sein, dass man in einer bestimmten Situation dauernd aufs Klo muss. Ein ganz starker Handdrang ist und es kann sein, dass das immer eine Situation ist, wo es um Befreiung geht oder wo eine Finsternis da ist. Gibt es. Kann es geben. Kann sein, man hat was Abführendes getrunken, ne, oder so, aber das muss man dann durchchecken. Das sind Erfahrungen dann einfach, wo man reinkommt. Es kann sein, es wird einem schlecht oder übel. Und das nicht, weil man schlechte Pilze gegessen hat, sondern weil tatsächlich eine Finsternis sich gerade zeigt. Es soll schon vorgekommen sein, dass Teilnehmerinnen am Weltgebetstag abends leicht oder mäßig übel geworden ist, was nicht an dem leckeren Essen lag, sondern an einigen Zutaten aus der feministisch-synkretistischen Theologinnenküche. Synkretistischen Theologinnenküche. Ja, dass man verschiedene Religionen zusammenmischt und da was in Brei macht. Also es gibt körperliche Wahrnehmungen, durch die sich die Gabe der Geisterunterscheidung oder eine Gabe manifestiert und zeigt. Und das muss man bei sich selber ein bisschen rauskriegen, wenn man sowas hat, was das ist. Und sich mit anderen austauschen. Wie gesagt, Gott kann nur das benutzen, was wir auch sonst haben und empfinden und wahrnehmen. Es gibt nichts anderes. Wir haben nur die Register. Es gibt seelische Dinge. Man sieht etwas mit den inneren Augen, habe ich schon gesagt. Oder man spürt, man fühlt etwas, empfindet etwas. Oder man sagt, ich habe den Eindruck, das ist hier so, man kann es gar nicht begründen. Man hat ein gutes Gefühl oder ein ungutes Gefühl. Man hat ein Gefühl von Leichtigkeit, Frieden, Freude oder von Unruhe, Schwere, Bedrückung, Depression. Kann man ruhig darauf achten. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und da wird man Freiheit spüren. Der Geist Gottes zieht und lockt, sage ich gerne. Er öffnet Freiräume, er lädt ein. Dämonische Geister und auch seelische Manipulationen bedrücken, sie rauben die Luft zum Atmen. Es gibt fromme Leute, bei deren Gegenwart kriegst du keine Luft mehr. Da weißt du nicht, wie du atmen sollst. Es ist kein gutes Zeichen. Auch wenn sie ganz fromm reden und alles genau wissen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn du dort nicht mehr Luft holen kannst. Ja, wenn es eng wird, zwanghaft, bedrängend, ist das kein gutes Zeichen. Natürlich kann es auch sein, dass die Verkündigung sehr geisterfüllt ist, aber in mir regt sich noch ein Widerstand dagegen, weil da noch so eine Festung ist, die damit nicht umgehen kann oder nicht will. Dann empfinde ich zwar Druck und Bedrängnis oder schlicht Angst, aber das Problem liegt nicht bei dem Verkündiger, sondern bei mir. Deshalb, auch wenn solche Dinge sind, bitte Austausch, hast du das auch so empfunden, wie war das bei dir? Also mit Leuten, die ein bisschen in der Richtung Gespür haben und das mal durchchecken, was ist das jetzt? Kann auch in mir was sein. Ja? Körperlich, seelisch, dann geistlich. Das läuft dann eher so intuitiv. Ein bestimmtes Wissen, das intuitiv einfach da ist. Ich weiß es, ohne sagen zu können, woher und weshalb. Man merkt bestimmte Dinge einfach. Das geht auch wieder in ja, vielleicht auch Prophetie über. Die Übergänge sind fließend bei den Gaben. Ja. Eine Gemeinde, wo ich mal war, gab es eine katholische Nachbargemeinde und die kriegten zur Unterstützung einen Mönch geschickt, mal der ja, Pause macht oder so ein bisschen mithalf, aber ein bisschen entspannen sollte. Der war sehr, sehr beliebt, der war sehr beschlagen. Und ich kenne eine Frau, als sie den das erste Mal sah, kam in ihr hoch Missbrauch. Und Jahre später hat man dann vom Kloster Ettal gelesen und ähnlichen Dingen, wo er herkam. Ja, dass plötzlich so ein Wissen da ist. Das war dem nicht anzusehen. Ja? Man weiß es, kriegt es mit. Oder man hat ja, Visionen, sieht Hintergründe, da geht es auch wieder um Prophetie, überall ist auch wieder nah an den prophetischen Gaben dann. Ne? Es gibt diese interessante Geschichte, der Prophet Micha gegen 400 andere Propheten, die Lügengeist haben. Hier unterscheidet er das. Ich sah den Herrn und ich sah den himmlischen Hofstaat und ich sah die Diskussion dort und wie dieser eine Geist hervortrat und sagt, ich will ein Lügengeist sein in den Mund dieser 400 Propheten. Und Gott hat einen Lügengeist in diese Propheten gegeben. Dort hatte er eine Vision und wie eine Prophetie, anhand derer er unterscheiden konnte, was jetzt hier an Prophetie läuft. Ja. Dort geht Unterscheidung und Prophetie ineinander über. Also es kann geistlich auch einfach solche Wahrnehmungen geben. Bei all dem braucht es Übung, auch wenn es ein Charisma ist. Es braucht Übung und es braucht Erfahrung, dass man lernt, das Wahrgenommene zu deuten und einzusortieren. Deshalb sage ich, nicht allein bleiben mit dieser Gabe, sondern Austausch. Und ich muss auch lernen, also zu unterscheiden, ich habe zunächst mal eine Wahrnehmung, die muss ich deuten, was bedeutet das? Und dritter Schritt ist, wie wende ich es an, was mache ich jetzt damit? Das ist nochmal was ganz anderes. Gilt auch für Prophetie. Ja? Ich habe eine Wahrnehmung oder ein Bild, jetzt muss ich es deuten, was bedeutet es eigentlich? Und das dritte Schritt, der sich nochmal sehr davon unterscheidet, was mache ich damit? Oder soll ich damit was machen? Oder ist es fürs Gebet nur? Oder was ist jetzt damit? Was bedeutet das? Zeigt es Gotteswirken an oder Wirken der Finsternis? Ist es nur Einbildung, Fantasie, eigenes Vorurteil? Kann ja auch sein. Ist es nur was Körperliches, Seelisches? Oder ist hier ein Reden Gottes und Wirken des Heiligen Geistes? Sind meine Wahrnehmungen gesund oder kommt was Krankhaftes durch? Bin ich bei manchen Dingen noch misstrauisch? Es kommt irgendeine Verletzung hoch aus der Kindheit und dann sehe ich alles in einem bestimmten Licht oder so. Ja? Kann alles eine Rolle spielen. Deshalb dieser Austausch mit geisterfüllten Geschwistern und Seelsorge, damit man sich nicht verrennt und auch nicht abhebt oder auf Abwege gerät. Austausch jetzt nicht mit allen und jedem. So eine Gabe der Unterscheidung ist, gehört in den geistlichen Intimbereich. Und ich denke, jeder Christ sollte so oder hat eigentlich so etwas wie einen geistlichen Intimbereich, wo man auch einsam und allein im Verborgenen vor Gott ist und was nur die Seelsorge mal gehört. Und sonst sollte man da nicht alles immer rausposaunen und ausbreiten. Ja, manches muss erst reifen, man braucht auch eine Klarheit und manches bleibt auch in der Herzenskammer, sage ich mal. Aber es sollte auch bei diesen Dingen trotzdem, sollte es einige Leute geben, denen man dort im Gespräch ist und ganz, ganz im Licht lebt und offen ist. Also mit Christen, die das verstehen.